Ich werde heute über die darf heute über die Jahreslosung predigen. Und ich weiß ja nicht, wisst ihr, wie die Jahreslosung also entsteht? Weiß das jemand? Hier ist immer interaktiv, immer mal reinschreien. Ja. Ausgelost? Nee? Also ich dachte immer, die wird ausgelöst. Ich habe so eine Dosung zu Hause. Ja, wenn Leute zu mir kommen, dann habe ich so eine Dose, da sind ganz viele Bibelverse drin und dann schüttle ich die mal kurz durch, halte die Leute hin, dann dürfen sie eine rausnehmen. So. Und als Pastor ist das manchmal so schwierig, ne? So Bibelverse aus dem Kontext heraus, da kann man dann alles reinlesen und rauslesen. Und manche, wenn die dann so einen Bibelvers haben, das ist wie so ein Damoklesschwert, hängt dann über ein, je nachdem, was das ist, entweder negativ oder positiv, dann ist das natürlich gut. Und ich habe mich mal aufgemacht, habe geguckt, wie wird denn überhaupt so eine Losung da, wie entsteht denn das? Ja, wenn das nur so rausgezogen wird, dann finde ich das nicht gut. Ja, vielleicht entsteht es ja auch anders. Und habe dann geguckt, die Losung, das ist eigentlich so, dass da so ein ökumenischer Arbeitskreis kommt, Katholiken, Freikirchler, Evangelische, ich weiß gar nicht, ob die Methodisten dabei sind, die kommen zusammen, jeder bringt so einen Bibelvers mit, den er gut findet und dann diskutieren die über den Bibelvers, da beten die über den Bibelvers, vielleicht fasten die auch und überlegen dann, welcher Bibelvers passt zu dem Jahr und hören auf Gott und fragen Gott, ist das dieser Bibelvers für das Jahr? Und das ist natürlich, finde ich, ist mir sehr sympathisch, weil sich Leute darüber Gedanken gemacht haben, Leute darüber gebetet haben und dann glaube ich, kann man auch ruhig die Jahreslosung diesen Bibelvers auch nehmen, wie so ein Thema über das Jahr. Und ich finde, diese Jahreslosung, ich glaube, Herr, hilf meinen Unglauben, finde ich, ist eine super Jahreslosung, die einen das ganze Jahr begleiten kann, weil es ganz schön toll ausdrückt, wie es uns eigentlich geht. Das ist das, womit du täglich zu tun hast. Oder wöchentlich. Oder öfters. Das ist das, was in unseren Herzen so abgeht. Und deswegen finde ich es gut, sich damit zu beschäftigen. Aber wenn da steht, ich glaube, Herr, hilf mein Unglauben, da ist dann manchmal die Frage hier, was ist denn überhaupt Glaube? Weil Glaube ist ja so ein Riesenbegriff. Wer glaubt, dass es Leben auf dem Mars gibt? Das traut sich keiner, ne? Ja. Ich weiß, es gibt immer irgendwo jemanden, der das glaubt. Kann ja sein. Wer glaubt, dass ich mit 20 Kilo weniger besser aussehen würde? Meldet euch nicht. Ja. Wer glaubt, dass das Essen hell gut schmeckt? Ja. Also es gibt so verschiedene, oder dass Kaffee von Danilo gut ist. Ja. Also es gibt so verschiedene Glaubenssätze. Also Glauben, das Wort Glauben ist manchmal so, ja, ich sag mal so vielsagend und so verwendbar. Aber was bedeutet denn eigentlich Glauben, wenn da steht, ich glaube, Herr, hilf mein Unglauben? Jetzt bist du dran und ich gebe dir 2 Minuten Zeit, mal mit deinen Sitznachbarn drüber zu sprechen, was Glaube denn eigentlich ist. Und wenn du keinen Sitznachbarn hast, such dir einen oder eine. Ja, sprecht doch bitte mal darüber, redet mal mit euren Sitznachbarn, was ist denn überhaupt eigentlich Glaube? Und los. Ja, so gefühlt sind 2 Minuten um. Kann auch 1:30 sein. Aber ihr merkt, das ist gar nicht so einfach zu sagen, ne? So was ist Glaube. Also hier vorne hörte ich, ja, ich weiß nicht, ob es richtig war, ja, man tut's, ja, man macht's, aber man kann es nicht manchmal so richtig beschreiben. Ich weiß nicht, habe ich es richtig verstanden? Nee, was hast du gesagt?
Glaube heißt nicht wissen.
Glaube heißt nicht wissen, okay. Also du glaubst, dass Glaube heißt nicht wissen. Ja, ja, genau. Ja, hat er schon, ja. Theologen halt, ne? Ja. Also es ist wichtig, dass wir uns darüber austauschen, erstens. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass du im Hauskreis bist, in einer Kleingruppe. Ja? Dass du irgendwo in der Gemeinde auch bist, wo du dich austauschen kannst mit jemandem über die Sachen, dass man nur mal drüber reden kann. Aber Glaube, der Begriff, ist manchmal so schwammig. Und wenn wir in die Bibel gucken, und wir gucken uns das griechische Wort mal ein, was Pistis heißt, das kann man auch verschieden übersetzen. Einmal mit Glauben, aber man kann es auch übersetzen mit Vertrauen. Und wenn man Wenn man jetzt das Wort Glaube austauscht mit Vertrauen, das ich jetzt während der Predigt mal versuche zu machen, und wenn ihr einfach jetzt mal mitgeht, dann werdet ihr merken, dass das dann nicht mehr so abstrakt ist. Weil um zu vertrauen, also das Vertrauen ist uns ja bekannt. Und auch der biblische Begriff da Glauben, das Vertrauen, das bezieht sich auch immer auf irgendeine Person. Ja, weil wem vertrauen wir denn als Christen? Jesus. Genau. Und da wird das nochmal ein bisschen deutlicher. Also wir werfen unser Vertrauen auf Jesus. Und jetzt, wenn wir uns die Jahreslosung angucken, Herr, ich vertraue, hilft vielleicht mein Nichtvertrauen, haben wir nochmal einen besseren Zugang dazu. Und bevor ich jetzt da einsteige, möchte ich nochmal mit uns beten. Herrlicher Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist, für jede Einzelne, die hier ist. Und ich weiß, es ist kein Zufall, dass sie da sind, sondern sie sind hier, weil du es wolltest. Und ich bitte dich, dass ja die Predigt heute nicht nur unterhaltsam ist und dass wir eine gute Zeit hatten hier in den Gottesdienst, sondern dass wir dein Reden hören, dass wir spüren, dass du heute zu uns sprichst. Du kennst uns, du weißt, wie wir hier sind, du weißt, wo wir ja starken Vertrauen haben oder wo unser Vertrauen auch schwach ist. Und ich bitte dich heute, dass du ja unser Vertrauen in dich einfach stärkst, dass du unser Herz heute berührst, dass wir heute anders aus diesem Gottesdienst herausgehen, als wir hineingekommen sind, dass wir gestärkt herausgehen. Das bitte ich ja in Jesu Namen. Amen. Wenn man das Wort so Glaube nimmt, dann gerade hier in der Region ist das manchmal so, dass da schnell also digital gedacht wird. Ne? 1-0. Ja? Also es gibt Glaube und dann gibt es Unglaube. Ja? Und wenn man das so sieht, dann steht das so paradox nebeneinander. So. Und ich möchte an allererster Stelle sagen, hier geht es jetzt erstmal nicht um Glaube, so der rettet an dieser Stelle. Hier geht es jetzt nicht, ja, bin ich im Himmel, bin ich in der Hölle, ja, glaube ich heute habe ich einen starken Glauben, ja, mindestens über 60%, ja, dann ist er schwach runtergefallen auf 40, dann bin ich raus aus dem Glauben, darum geht es gar nicht, sondern es geht um Vertrauen. Ich möchte einfach ein Beispiel nehmen, wenn ihr verheiratet seid oder in Beziehung lebt, dann vertraut ihr eurem Partner oder eurer Partnerin. Wer vertraut seinen Partner? Okay, jetzt haben sich einige nicht gemeldet. Lothar, was machen wir jetzt? Ja. Aber so grundsätzlich denke ich mal, wenn du mit jemandem in einem Bett schläfst und zusammen wohnst und zusammen Auto fährst, ist so eine gewisse Art von Grundvertrauen einfach da. Ja, da gehe ich mal von aus. Also ich vertraue meiner Frau, ich kann das jetzt sagen, weil die nicht hier ist. Ja? So, kommt noch. Also ich vertraue meiner Frau. Wenn sie Essen macht, wenn sie irgendwas sagt oder so, ich vertraue ihr einfach. So. Wenn wir aber jetzt Auto fahren, dann ist mein Vertrauen geringer. Obwohl sie noch nie einen Unfall gemacht hat. Ja, das hat auch was mit meinem Typ zu tun, weil ich so ein Kontrollfreak bin. Ich muss immer alles kontrollieren und so. Ja, selbst im Flugzeug würde ich nach vorne gehen, klopfen, hier darf ich mich da hinsetzen, selber fliegen. Ja, hinten auf dem Motorrad geht gar nicht. Also ich bin, das hat auch was mit meiner Persönlichkeit zu tun und ich weiß, einige von euch ticken genauso. Ne? Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Ja, wir müssen die Sachen kontrollieren, wir können die Sachen nicht abgeben. Und es gibt Bereiche in unseren Beziehungen, die wir haben, da ist das Vertrauen groß. Ja, meine Frau ist Bauzeichnerin und ich weiß, wenn die Pläne zeichnet, da ist das Vertrauen ziemlich groß, dass sie das richtig und gut macht. Und da gibt es Bereiche, da ist das Vertrauen vielleicht geringer. Und jetzt in der Partnerschaft, das können verschiedene Bereiche sein, ob das jetzt Autofahren ist oder manche Frauen vertrauen ihren Männern nicht, wenn es um Geld geht, ne? Wenn da immer diese Pakete kommen von Amazon ständig, ja. Frauen kaufen sich eher so kleines Zeugs und das summiert sich dann, ja, und landet dann auf den Fensterbänken und auf den Sachen. Die kaufen eher weniger große Dinge. Ja. Bei Männern sind die Pakete meistens kleiner, aber dafür teurer. Ne? Und da gibt es so verschiedene Vertrauensbereiche. Aber genauso ist das auch in der Beziehung zu Jesus. Ja. Wenn du den Herrn Jesus lieb hast, wenn du an den Herrn Jesus glaubst, wenn du ihm vertraust, was dir übrigens Gott geschenkt hat, Epheser 2, Vers 8, nochmal sage ich es euch, aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und nicht aus euren eigenen Leistungen oder Werke. Ja? Wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du ihm vertraust, dann hast du dein Leben ihm gegeben, weil du ihm vertraust, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, dass er dir deine Sünden vergeben hat, ja? Dass er einen guten Plan für dein Leben hat. Und dann fängst du an, als Christ in diesem Grundvertrauen zu arbeiten. Und dann musst du lernen als Christ, ja, wenn der Heilige Geist in dir kommt, und das ist so wie wenn der Heilige Geist so ein altes Haus einzieht, dann fängt er an zu sanieren, reißt den Teppich raus und die Möbel und so, und fängt an zu sanieren und aufzuräumen. Und du musst halt lernen, Gott immer mehr und mehr und mehr zu vertrauen in deinem Leben. Ja, in deinen Beziehungen, in deinen Arbeitsfeldern, die du vielleicht hast. Und deswegen kannst du auch als Christ in diesem Zweifel leben. Herr, ich glaube, Herr, ich vertraue, aber hilf mein Unvertrauen. Weil es in unseren Beziehungen zu Jesus Bereiche gibt, wo wir ihm vielleicht nicht vertrauen. Wo du Jesus vielleicht nicht vertraust. Lass uns jetzt mal kurz in den Text einsteigen, in Markus 9. Da ist der Kontext auch wichtig. Und dieser Vers steht in so einer Geschichte drin. Der ist nicht einfach so herausgelöst, sondern steht in der Geschichte drin. Und es fängt damit an, dass Jesus auf diesem Berg der Verklärung ist. Und Jesus ist da mit Elia und mit Mose, genau, die sind da zusammen und seine drei Freunde sind dabei, Jakobus, Johannes und Petrus, genau. Die sind total verwirrt, was gerade passiert, weil da ist Mose und da ist Elia und dann Jesus fängt an zu leuchten, ja. Und Jesus hat vorher davon gesprochen, dass er für die Sünden der Welt sterben wird. Und Jesus ist da auf diesem Berg und auf einmal öffnet sich der Himmel und Gott spricht zu Jesus, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich mein Wohlgefallen oder auf ihn sollt ihr hören an dieser Stelle. Und was passiert da? Jesus wird in sein Vertrauen zu Gott gestärkt. Dafür hat er Mose und Elia, die beiden Propheten aus dem Alten Testament, die ihm gut zusprechen, weil die sagen, hey, Jesus, du hast da eine schwierige Aufgabe vor dir. Da brauchst du viel Kraft, da brauchst du Vertrauen. Und Jesus und Gott bestätigt dieses Vertrauen. Und dann kommt Jesus runter mit seinen drei Freunden, die total verwirrt waren. Die wollten irgendwelche Häuser bauen, direkt. Und dann kommt er runter und da sind die anderen Jünger in so einer großen Gruppe mit Schriftgelehrten am Diskutieren und so. Und Jesus kommt runter und fragt, hier, was ist denn überhaupt los? Was passiert denn da? Was macht ihr denn hier? Und dann antworten nicht die Jünger und auch nicht die Schriftgelehrten, sondern da antwortet ein Mann aus der Menge. Und da fängt diese Geschichte an. Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir. Weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zum Boden. Den Jungen tritt Schaum vor den Mund. Er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deinen Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Jesus sagt, was seid ihr für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn, so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm, fragte Jesus. Von klein auf, antwortete der Mann, oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus. Für den, der glaubt, ist alles möglich, sagte Jesus. Und da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir aus meinem Unglauben heraus, hilf meinen Unglauben. Und dann hat Jesus diesen Dämon da ausgetrieben. Wie schon gesagt, ich glaube, die Bibel ist hier ziemlich ehrlich und die zeigt ziemlich deutlich auf, was in uns steckt. Die erste Frage, die ich mir hier so gestellt habe, ist, warum konnten die Jünger das jetzt nicht machen? Und ich glaube, hier steckt eine Lektion für Mitarbeiter und Leiter drin, erstmal an erster Stelle. Wer arbeitet hier alles mit? Wer leitet hier? Okay, könnten mehr sein, ne? Aber ist auch für uns Christen einfach interessant. Ist für uns Christen gut, diese Lektion, die hier Jesus auch macht. Was machen die Jünger? Der Mann kommt zu den Jüngern und zu wen will er eigentlich? Zu Jesus. Und das ist einfach für uns einfach eine wichtige Beobachtung, für uns Leiter und Mitarbeiter, aber auch für die wir einfach mit Herrn Jesus unterwegs sind. Wenn die Leute kommen und reden mit uns, die brauchen eigentlich nicht uns. Die wollen auch eigentlich nicht zu uns. Was die brauchen, ist Jesus. Du bist heute hier hingekommen, nicht weil du mich brauchst. Wenn du das gemacht hast, das ist schade. Ja? Du bist hier hingekommen, weil du eigentlich Jesus brauchst, weil du Jesus begegnen willst. Du willst nicht dem Flessi begegnen, dem Manuel. Du willst Jesus begegnen. Das ist das, warum du hier hinkommst. Das ist das, wonach du dich sehnst. Und das ist auch das, was so wichtig ist. Und als Leiter und Mitarbeiter kommt man manchmal schnell in so ein Fahrwasser rein, wo wir das Gefühl haben, hier, die Leute kommen wegen uns, weil ich so toll predigen kann. Meine Witze sind die lustigsten. Oder weil ich besonders gut irgendwas machen kann in der Gemeinde. Ja, und gerade wenn du studiert hast und hast was gelernt oder du hast Erfahrung gesammelt, du kannst irgendwas richtig gut, dann kannst du dich auch darauf verlassen. Du weißt, wenn ich das jetzt mache, wenn ich hier nach vorne gehe und ich mache Musik, ja, ich habe hier 7 Jahre Gitarrenunterricht gehabt, ich kann Gitarre spielen, dann kannst du dich darauf verlassen, dass du das kannst. Und dann kommen wir schnell in so ein Fahrwasser, wo wir nicht mehr in dieser Abhängigkeit von Jesus leben und wo wir das Gefühl haben, hier eigentlich, weißt du, die Leute kommen eigentlich nicht in die Gemeinde wegen Jesus, sondern eigentlich, weil ich so toll Gitarre spiele oder weil ich so toll predige oder weil ich so toll die Stühle stelle, was weiß ich. Und das ist für uns wichtig, dass wir einfach wissen, unsere Aufgabe als Leiter und Mitarbeiter oder als Menschen, die mit Jesus einfach unterwegs sind, dass wir immer wieder die Menschen auf Jesus hinweisen, weil die wollen eigentlich zu Jesus. Und wo liegt denn eigentlich die Kraft, die geistliche Kraft, wo wirklich geistlich was verändert ist? Wir können mit der menschlichen Kraft, wir können tolle Gottesdienste feiern, ja, aber dadurch passiert nicht unbedingt was Geistliches, weil die geistliche Kraft, die liegt in Jesus. Warum konnten die den Dämonen nicht austreiben, die Jünger? Weil sie es versucht haben in ihrer eigenen Technik, in ihrer eigenen Kraft und nicht in der Kraft Gottes. Deswegen Jesus sagt nachher, hier, da müsst ihr beten. Ja, sie haben sich auf sich selbst verlassen und sie haben da nicht auf Jesus hingewiesen. Sie hätten auch sagen können, hier, warte mal ganz kurz, ja, wir schicken einen hoch, der holt den Jesus ab. Oder hätten für den beten können. Hätten gesagt, hier, wir leben in dieser Abhängigkeit von unserem Gott, von unserem Vater. Johannes 15. Wir leben in dieser Abhängigkeit und da liegt die Kraft drin. Das haben sie nicht gemacht, deswegen wurden sie da auch gerügt. Und das ist für uns einfach wichtig, dass wir das wissen. Ist egal, was du machst in der Gemeinde. Ist egal, was du machst in der Schule, in der Arbeit, wo du bist. Dass du immer in diesem Bewusstsein lebst, dass die Leute zu Jesus wollen, dass die Kraft nicht in dir liegt, sondern die Kraft liegt in Jesus. Das ist ein wichtiger Punkt hier an dieser Stelle. Jetzt kommt der Mann zu Jesus und fragt ihn, ob er diese Kraft hat, diese Dynamis hier ist damit gemeint, diese Kraft. Und wir sehen, wie dieser Mann schon viel erlebt hat mit seinem Sohn. Und man sieht, wie dieser Mann am Zweifeln ist, ob Jesus wirklich da einen Unterschied machen kann. Und vielleicht liegt es auch an seinen Jüngern, weil die seine Jünger natürlich waren. Und ich sag mal, wenn ich bin Elektriker, habe das gelernt. Und wenn ich zu dir komme und ich mache bei dir die Elektrik und ich mache da irgendwie Blödsinn, da vertraust du meinem Meister vielleicht nicht so stark. Da denkst du, ja, schlechter Meister, schlechte Ausbildung. Ja? Wenn ich meine Arbeit gut mache als Elektriker, dann sagst du, ja, die Firma können wir schicken, der Meister wird wahrscheinlich gut sein. Und so wurde das Vertrauen an Jesus auch ein bisschen geschwächt. Deswegen hat der Mann vielleicht auch da Zweifel gehabt. Aber was macht der Mann? Der Mann macht es genau richtig. Er geht mit seinen Zweifeln wohin? Zu Jesus. Ich liebe diese Jahreslosung, weil sie so nah ist. Und ich glaube, es gibt in deinem Bereich, in deinem Leben Bereiche, wo du genau das Gleiche hast. Wo du vielleicht Probleme in der Ehe hast. Und du bist zum Eheberater gegangen, zur Seelsorge, zur Therapie, was weiß ich. Und das ist auch gut, soll man auch machen. Das ist ganz wichtig. Aber vielleicht bist du am Zweifeln gerade in deiner Ehe. Hat Jesus wirklich da die Möglichkeit einzugreifen? Hat Jesus wirklich da die Kraft, einen Unterschied zu machen, um Heilung zu schenken? Oder eine Beziehung zum Freund oder vielleicht auch eine Beziehung zu, vielleicht hast du ein Kind und ihr habt euch gestritten und die Beziehung ist vielleicht kaputt. Und vielleicht hast du da einfach Zweifel, dass Gott in diese Situation hineinkommen kann und einen Unterschied machen kann. Ja, du sagst, ich vertraue dir, Herr Jesus. Aber da in diesem Bereich mit meiner Ehe, in der Beziehung, wenn dein Problem Pornografie ist oder du bist spielsüchtig, ja, und vielleicht hast du da einfach Probleme, Jesus zu vertrauen. Ja, möchte diese Jahreslosung uns auffordern, mit diesen Zweifeln, die du hast in deiner Situation, Jesus zu vertrauen und ihm das vor die Füße zu bringen und ihm zu sagen, Herr, ich glaube, hilf mein Unglauben. Oder vielleicht das schwierige Thema Krankheit. Vielleicht bist du schwer krank. Und du hast das Zweifel daran, dass Gott es gut mit dir meint. Ja? Dass Gott vielleicht da in dieser Situation nicht bei dir ist. Und jetzt wird es ein bisschen persönlich. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr war ich mit meiner Tochter, die 14-Jährige, die bald 18 wird, ne? Ne, 15, die war da 13 damals. Und ich war mit ihr beim Augenarzt, übrigens in Dillenburg, bei der Artemis-Klinik. Und meine Tochter, die hat, das war so ganz cool, die wollte so ein Selfie machen von ihrer Retina, von ihrem Auge. Und dann hat sie sich da so rein fotografiert und dann gab es einen Blitz. Dann hat sie nicht so gesehen, Schmerzen gehabt, dann waren wir beim Arzt. Und dann war mein Arzt und hat er so geguckt und da meinte er, ja eigentlich das Auge ist tippitoppi, das funktioniert einwandfrei. Aber trotzdem hat ihre Tochter nur 20% Sehkraft. Und da war, ups, wo kommt das denn her? 20% Sehkraft, das ist noch nie aufgefallen. Die hat die ganzen Tests gemacht in der Schule, war alles gut. Und da meinte ich, ja, dann meinte der Arzt, fahren Sie doch da mal nach Gießen, lassen Sie doch mal eine weitere Untersuchung machen. Und da habe ich gesagt, ja, mache ich morgen. Weil ich habe noch einen 70. Geburtstag, ne? Da muss ich noch hin, Kuchen essen und noch für den Kameraden beten. Und da meinte Herr Flessenkammer, nee, fahren Sie jetzt. Und wenn der Arzt das dann so sagt, dann wird einem schon ein bisschen komisch. Und dann sind wir nach Gießen gefahren, keiner hat geredet, meine Frau war mit dabei, die kleine Tochter und dann kommt irgendwie auch das Kopfkino hoch und so. Und ich habe mal irgendwann so eine Rettungssanitäter-Ausbildung gemacht und habe gesagt, ja, okay, wenn das Auge in Ordnung ist und sie sieht trotzdem nur 20%, dann muss irgendwas anderes kaputt sein, irgendwo da hinten. Das ist wie bei allem so. Ne? Und dann fing es an. Ich bin ja Pastor, also muss einen starken Glauben haben, alles drum und dran. Was passiert da gerade? Wird es noch schlimmer? Hat Gott trotzdem einen guten Plan für deine Familie, für dich selbst? Und da habe ich gebetet, Herr, gib mir ein Zeichen. Und Gott arbeitet auch so. Er gibt uns Zeichen, unseren Glauben zu ermutigen. So, und Gott ist auch lustig manchmal. Der weiß, ich mag keinen Kitsch. Ja. Und dann fahren wir nach Gießen, hab da gebetet, Herr, gib mir ein Zeichen. Und dann fährt dann ein LKW uns entgegen, auf der anderen Seite natürlich, ja, mit so einem kitschigen weißen Kreuz vorne in der Windschutzscheibe. Und dann habe ich dann so ein bisschen wie Sarah da gelacht, da im Alten Testament. Boah, Zeichen, ein Kreuz, wie kitschig. Und dann waren wir in Gießen beim Arzt, dann haben sie einen MRT gemacht und dann kam raus, dass meine Tochter so einen großen Tumor hat an der Hypophyse. Ist das richtig, Hypophyse? Ja. Hypophysentumor da in der Ecke, der kommt direkt aus dem Sehnerv raus. Ich habe das erste Mal seit 20 Jahren wieder geweint. Wir wussten nicht, was los war. Da musste ich auch nochmal weinen. Meine Frau hat gebetet. Die hat da einen starken Glauben, starkes Vertrauen an Jesus in diesem Moment gehabt. Man muss auch sagen, meine Frau hat da eine Begabung für. Also eine extra Portion Glauben hat sie mitgekriegt, im Gegensatz zu mir. Und sie hat dann gebetet, Herr, dein Wille geschehe. Ja? Und hat gesagt, ist egal, wie es endet. Ich vertraue dir da. Und wir haben gebetet und wir fahren wieder zurück. Und wisst ihr, was mir entgegenkommt? Ein LKW mit dem kitschigen weißen Kreuz in der Windschutzscheibe. Und ich merke in dieser Situation gerade, wie Gott auf eine Art und Weise zu mir spricht, ja, mit diesem kitschigen weißen Kreuz, und mein Vertrauen stärkt. Ich wusste an diesem Abend nicht, nehme ich meine Tochter nochmal lebendig aus dem Krankenhaus mit? Ja, weil diese Tumore, die können auch ins Gehirngewebe reinwachsen. Ich wusste nicht, ist unser Kind nach der Operation noch gesund? Ja, wussten nicht, was nachher passiert. Und dann bist du in dieser Situation, das war für mich, war für uns existenziell. Und dann kommen dir Zweifel. Dann kommen dir Zweifel. Meint es Gott wirklich gut mit dir und deiner Familie? Was passiert da gerade? Und dann kommen dir auch, also mir kamen auf einfach Zweifel. Und ich habe gemerkt, ich habe hier nichts mehr unter Kontrolle. Ich bin der absolute Kontrollfreak. Ich muss immer fahren. Ist egal, wo wir hinfahren, nach Holland oder so oder nach Italien. Ich fahre immer den Wagen. Und jetzt bin ich auf einmal in einer Situation, wo du keine Kontrolle mehr hast und jemand anders, sage ich jetzt mal, den Bus fährt. So habe ich den Ärzten auch erklärt, wo Jesus der Busfahrer ist. Und ich muss Jesus vertrauen, ich muss Kontrolle abgeben und ich muss Jesus vertrauen, dass er es gut mit mir meint, dass er unterwegs ist. Und ich habe diese Jahreslosung gebetet, mehrmals. Herr, ich glaube, hilf meinen Unglauben, hilf meinen Zweifel. Wir haben viele kranke Leute kennengelernt in dieser Zeit im Krankenhaus. Und es ist schlimm zu sehen, wenn Leute noch niemals ihre Zweifel an jemand anders abgeben können, an Jesus. Wir haben Leute getroffen, die haben bitterlich geweint. Ich habe es in der Familie erlebt. Für die war es der Super-GAU, das war das Ende. Und die konnten noch niemals ihre Zweifel, ihre Ängste irgendwo anders hingeben, weil sie keinen anderen hatten. Und was für ein Schatz ist das, was Jesus hier gemacht hat? Dass er uns dieses Wort in seinem Wort gegeben hat, ja, wo der, dieses Beispiel von diesem Mann, dass wir eine Möglichkeit jetzt haben, in dem Bereich in unserem Leben, wo wir wirklich kraftlos und Zweifel haben, dass wir unseren Zweifel an Jesus Christus geben können. Wo wir sagen können, Herr, ich habe hier keine Kontrolle, ich kann hier nichts tun, selbst mein Glaube ist schwach und klein, aber das Einzige, was ich machen kann, ich gebe dir das ab. Und ich bitte dich, dass du meine Seele stärkst, dass du mir Kraft schenkst. Was für eine Power ist das? Was ist denn da möglich, wenn wir das machen können? Wir geben das ab und dann ist alles möglich. Wir wussten, dass Gott einen guten Plan für uns hat und wir haben alles in Kauf genommen, auch wenn meine Tochter jetzt verstorben wäre. Aber Gott hat sie gerettet. Der Tumor konnte entfernt werden. Es ist so eine Happy-End-Geschichte fast. Alles gut ausgegangen. Jetzt ist er zwar auf einem Auge blind, aber ich sage immer aus Spaß, lieber mit einem Auge ins Himmelreich. Ne? Meine Tochter hat sich bekehrt, hat den Jesus lieb, hat ihr Vertrauen. Meine Tochter hat es gelernt, Jesus zu vertrauen in ihrer Krankheit, anstatt daran kaputt zu gehen. Ich durfte sie dann taufen letztes Jahr. Was durften wir erleben, dass so viele Gemeinden, so viele Menschen für uns als Familie gebetet haben. Und wenn du das mal erlebt hast, wenn du selber am Zweifeln bist, wenn du selber am Kämpfen bist mit deinem Glauben, mit deinem Vertrauen, ob es Gott gut mit dir meint und du siehst, wie viele andere für dich beten und für dich einstehen, wie Mose und Elia. Das macht was mit dir, das macht einen Unterschied. Und das wünsche ich dir, ich lande jetzt. Und das wünsche ich dir, dass diese Jahreslosung nicht nur eine weitere Jahreslosung ist für dich, sondern dass es für dich die Jahreslosung wird dieses Jahr. Dass es in deinem Leben wirklich einen Unterschied macht, weil da wirklich Kraft und Power drin ist. Und ich wünsche dir, dass du lernst, abzugeben, deine Zweifel abzugeben, dein Kontrollwahn vielleicht, und dass du lernst, Jesus zu vertrauen, weil die Kraft liegt nicht in dir, sondern die Kraft liegt wo? In Jesus. Darin liegt die ganze Kraft, nicht in dir. Und wir dürfen ganz schwach sein und wir dürfen bitten, Herr, hilf mir. Und er wird helfen, nach seinem Maß, nach seinem Glauben. Und wir kommen mit unseren Unglauben, mit unseren Zweifeln zu ihm. Also ich finde das, also mich macht's froh, weil es liegt dann nicht an mir. Wenn es an mir liegen würde, ich würde es versauen. Aber es liegt dann an Jesus und dafür bin ich dankbar. Und ich möchte jetzt für dich beten. Wir werden jetzt Zeit des Gebets haben. Ich werde für euch beten und werde das so machen, dass wir jetzt euch bitte, die Augen einfach zu schließen. Und für die Leute möchte ich jetzt erstmal beten. Ihr könnt gleich eure Hände heben. Der einfach in Zweifel lebt gerade. Der einfach da am Kämpfen ist. Und dann kannst du gleich deine Hand heben und dann werde ich für dich beten. Ich biete dir es auch an, ich bete nachher auch noch mit dir und ich glaube, der Lothar macht es auch oder Frank auch und der Tobias. Lass für dich beten. Und dann werde ich einfach mit dem Gebet beenden. Lass uns die Augen schließen. Und wenn du jetzt eine extra Portion Gebet brauchst einfach, dann heb doch die Hand. Ja, ich sehe euch, ja. 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 Herrlicher Vater, du siehst, wer gerade die Hand gehoben hat, der gerade in einer Situation ist, in der es schwierig ist, in der ja das Vertrauen in dir vielleicht angefochten ist und nicht so stark ist, wie es sein sollte und wo es einfach schmerzlich ist. Und Herr, ich bitte dich, ja, im Namen deines Sohnes, in der Kraft des Heiligen Geistes, dass du diese Menschen heute nochmal ganz neu berührst und ihnen einfach die Seele stärkst, wie es in Psalm 138 steht, dass du ihnen Kraft schenkst, dass du ihnen Mut schenkst, dass du ihnen die Gewissheit schenkst, dass du einen guten Plan in ihrem Leben hast, dass du es gut mit ihnen meinst. Und ich bete gegen ja das Böse, gegen Teufel und seine Werke, die uns einreden wollen, dass du es schlecht mit uns meinst, dass es dich nicht gibt. Dass alles Einbildung ist. Ich bitte dich, dass du einfach Begegnungen schenkst mit Menschen, dass du Zeichen schenkst, dass du Wunder schenkst in diesen Situationen, die einfach unseren Glauben an dich stärken, die das Vertrauen an dich stärken. Und ich bitte auch da, wo noch noch jemand nicht sein Vertrauen auf dich geworfen hat, der sein Leben bis jetzt ohne dich lebt, dass du Leben schenkst, dass du Vertrauen schenkst, dass du einen Start schenkst mit dir. Ich bitte dich, dass du Menschen zu dir rufst. Ja, und ich danke dir für diese Gemeinde. Ich bitte dich, dass du den Glauben stärkst. Ich bitte dich, dass du das Vertrauen in dich stärkst. Ich bitte dich, dass du sie berührst, dass du ihre Herzen berührst, dass du sie einfach segnest, Herr. Und ich danke dir für den Segen, den sie auch schon sein durften. Und ich danke dir dafür deine Liebe und ich bitte dich da einfach für deine Kraft. Amen.